Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Also, zündet die Kerzen an, haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder mal die Gabriele. Mir gegenüber, wie immer, die liebe Asta.
Hallöchen und liebe Grüße aus Baden, aus einer anderen Ecke. Und zwar sitzen wir hier bei dir im, man kann sagen, du hast quasi einen Produktionsraum für uns zur Verfügung gestellt.
Ja.
Wo wir ganz professionell unser Setup aufgebaut haben. Mittel, muss ich sagen, weil ich habe vergessen, diese Aufsätze mitzubringen für die Mikros. Deswegen haben wir sie mit Gaffertape befestigt.
Türkisfarbenes
Gaffertape. Aber es hält uns nicht davon ab, die heutige von Wo die Geister wohnen aufzunehmen. Und heute, ich freue mich sehr, weil es ist eine Persönlichkeit der Oberpromi eigentlich oder einer der Oberpromis bei den lieben Habsburgern. Also wir gehen in diese Richtung heute. Und ich habe mich schon sehr gefreut und er ist auch schon so einige Male erwähnt worden und uns untergekommen bei anderen Persönlichkeiten. Es wird gehen um wen?
Um Kaiser Franz Josef.
Herrlich. Der Kaiser.
Der Kaiser.
Mein Gott, wir wissen, der liebe Gatte von der Sissi, gell? Vielleicht kurz zur Einordnung, er wurde 1830 in Schönbrunn geboren, wo sonst? Und eben direkter Nachfahre der Habsburger-Dynastie. Was wissen wir denn alles über ihn, so vielleicht aus seinem früheren Leben? Erzähl uns mal ein bisschen was über seine Vita.
Ja, er ist meiner Meinung nach ein bisschen ein unterschätzter Kaiser. Er wird nämlich irgendwie so eingeordnet in ein bisschen fad, ein bisschen spießig, ein bisschen sehr sparsam. Ja, mag sein, dass er das alles war, aber ich glaube, dass er ein unglaublich emotionaler und empathischer Mensch war. Mhm. Auch wenn er sehr unempathisch wirkt, aber das war eben seine offizielle Seite. Ja. Also man kennt ja viele so Floskeln von ihm. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Was er sich ja angewöhnt hat aus einer schlechten Erfahrung heraus, aber über die sprechen wir noch. Aber ich glaube, dass der sehr empathisch war und sehr emotional, nur halt privat eher. Und er hat, das muss man halt auch dazu sagen, er hat es sehr lange regiert, ich glaube 68 Jahre und das ist wirklich sehr lang. Aber er wurde ja schon sehr jung, Kaiser, ich glaube mit 21 schon.
Mit 18 schon?
Mit 18 sogar schon, also sehr, sehr jung und hat eben deswegen diese lange Regierungszeit und da ist natürlich halt viel passiert in der Zeit und auch in seinem Privatleben. Der hat ja so viele Menschen, wie man so schön sagt, ins Grab nachgeschaut, so hat es meine Oma immer genannt, unter anderem seinen Kindern, seiner Frau, seinem Bruder. Der hat halt wirklich kein leichtes Leben gehabt. Und er wird irgendwie, finde ich, so ein bisschen schmissig behandelt, obwohl er meiner Meinung nach eigentlich ein guter Kaiser, kein sehr guter Kaiser, aber ein guter Kaiser war, der sein Bestes getan hat.
Naja, und man muss sagen, das ist natürlich ja ganz eine außergewöhnliche Zeit, in der er Kaiser war.
Ja.
Er war ja, wenn man so will, der Letzte, der tatsächlich nur einen Impact hatte, weil Karl der Erste war ja nur dann ganz, ganz kurz. Und diese Zeit auch, diese Entwicklung, die Wien da damals vollzogen hat, und Österreich generell, aber jetzt auch die Stadt Wien, da hat der Kaiser Franz Josef schon auch viel an innovativen Ideen mitgenommen umsetzen lassen.
Absolut. Ja? Und er wird ja auch oft als so pragmatisch und rational bezeichnet. Also ich habe einiges von ihm tatsächlich recherchiert, was überhaupt nicht rational war. Er hat zum Beispiel viele Dinge auch mit der Wünschelrute gemacht oder machen lassen. Also
ja,
er selbst ist nicht gegangen, aber er hat diese durchaus von Profis einsetzen lassen. Also so rational war der gar nicht. Man muss sich nur etwas genauer mit ihm beschäftigen, um herauszufinden, dass er eigentlich ein ganz interessanter Mann war.
Und er hat vielleicht aus meiner Seite, man glaubt das kaum, aber ich war mal Kunsthistorikerin in meinem früheren Leben, die ganze Ringstraße, die ja heute, sagen wir mal, das Juwel ist, das Architektonische, auf der auch sehr viel rumgespukt wird, wie wir schon gehört haben. Diese Gebäude, die dort stehen, also diese ganzen repräsentativen Gebäude, ob das das Parlament ist oder das Rathaus, das Burgtheater, das viel zitierte, viele Umbauten auch in der Nähe der Hofburg, das Burgtor und so. Also alles, was da an repräsentativen Gebäuden nicht eben nur für die für die adeligen Kreise, sondern auch fürs Volk gebaut wurde und die Parks vor allem auch, der Volksgarten, der Burggarten, das haben wir alles dem Kaiser Franz Josef zu verdanken.
Absolut, also schlechter Kaiser kann man überhaupt nicht sagen.
Und kleine Information, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gehört, die Votivkirche ist ja auch eins von diesen Gebäuden.
Mhm.
Weißt du da den Hintergrund?
Ja, natürlich, ja. Also ich weiß, dass sein Bruder die erbauen hat lassen aus Dankbarkeit, dass dieser Mordanschlag nicht funktioniert hat, ne?
Oder? Ah, wirklich? Das weiß ich nicht.
Ja?
Ich dachte, aber vielleicht ist es eine Anekdote, dass er die der Sissi zum 25. Hochzeitstag geschenkt hat.
Nein.
Okay, ich finde die Geschichte gut. Irgendwem hat mir die mal erzählt. Aha, sein Bruder hat sie erbauen lassen, da gestiftet wahrscheinlich dann nach dem Attentat.
Genau.
Welcher war das?
Der Kaiser Maximilian.
Der mexikanische
Maximilian.
Und ich habe jetzt ganz kurz gespechtelt und ChatGPT gefragt. Tatsächlich hat er sie nicht der Sissi geschenkt, aber zum 25. Hochzeitstag wurde sie eingeweiht. Und bei der Gelegenheit hat er seiner Freundin eine kleine Diamantkrone geschenkt. Gell? Ah, kein schlechtes.
Nein, Wissen, überhaupt nicht.
Obwohl so eine Kirche wäre auch cool. Anyway, jetzt sind wir schon bei der Sissi. Vielleicht gehen wir mal so in Richtung seiner Familie und seiner berühmten, auch, wie wir schon besprochen haben, spukenden Ehefrau.
Ja. Also die Geschichte ist ja eigentlich ganz reizend. Ich habe die sehr gründlich ausrecherchiert. Er sollte ursprünglich mit seiner anderen Cousine, mit der Helene, verheiratet werden. Also die war etwas älter als die Sissi. Das war von den Müttern so arrangiert. Und die haben sich in Bad Ischl getroffen, um die zwei quasi zusammenzuführen.
Mhm.
Es war aber auch die Sissi mit von der Partie, die eben ihre Schwester und ihre Mutter begleitet hat. Und dann hat sich der Kaiser in die Sissi verliebt und hat die Helene stehen lassen.
Und die liebe Sissi war ja noch urjung dann.
Naja, die war sehr blutjung.
Mhm.
Und ich glaube, die wollte ursprünglich nicht, aber die Mutter hat natürlich gesagt, erst wenn dich ein Kaiser fragt, ob du den heiraten willst, sagst du natürlich nicht nein. Naja gut, dann wurde sie also darauf vorbereitet. Sie hat sich dann auch letztlich schon gefreut, obwohl sie in Bayern eigentlich sehr glücklich war. Also sie hat eine sehr glückliche Kindheit gehabt, eine sehr unbeschwerte Kindheit.
Und im Gegensatz zu dem ganzen wahnsinnigen Hofzeremoniellen.
Genau, davon wusste sie ja zum Glück nichts, weil sonst hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
Mhm.
Und sie hat sich dann auch gefreut, weil sie fand den Kaiser ja auch ganz adrett und das war ja auch ein wirklich hübscher Mann, muss man schon sagen.
Ja.
Und gut, dann war das halt beschlossene Sache. Aber sie hat sich dann halt sehr schnell in Wien sehr unwohl gefühlt. Bei der Hochzeit, glaube ich, hat es angefangen, sie zu überfordern, weil die war in der Augustinerkirche, hat sie stattgefunden.
Mhm.
Und da waren so viele Menschen, ich glaube, sie ist sogar einmal in Ohnmacht gefallen, soll sehr viel geweint haben. Ob das jetzt Rührung unbedingt war, weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher schon Verzweiflung. Und sie hat sich dann wirklich sehr, sehr schnell sehr unwohl gefühlt. Und nachdem sie ja dann aber dem Kaiser einen Thronfolger geboren hat, nämlich den Rudi, hat er sich gedacht, so, jetzt kann ich auf Läppsche gehen und das hat sie auch gemacht dann. Und sie war kaum mehr anwesend, hat sich auch nicht mehr wirklich um die Erziehung ihrer Kinder gekümmert. Also ich bin ja kein Sissi-Fan, das kann ich in aller Deutlichkeit sagen, weil, dass man die Kinder so im Stich lässt, weiß ich nicht. Wenn man schon den Mann im Stich lässt, okay, aber Kinder, das macht man nicht. Und wie wir wissen, hatte ja der Kronprinz Rudolf wirklich keine leichte Kindheit, die umso schwerer war, weil eben die Mutter nie da war. Vielleicht wäre das alles dann nicht so passiert, wie es passierte, wenn die Mutter einfach anwesend gewesen wäre.
Wer sowohl was übers Leben als auch übers Nachleben von Sohn der Sissi als auch dem Rudolf wissen möchte, der gehe zurück in unseren Folgen. Den Rudolf haben wir gerade zuletzt gemacht vom Sommer und die Sissi ganz am Anfang schon.
Mhm.
Gerne reinhören in die Folge von Sissi und Kronprinz Rudolf.
Genau. Also der Kaiser hatte einfach keine glückliche Ehe. Er hat sie sicher sehr geliebt. Also das, glaube ich, steht wirklich außer Zweifel. Er hatte natürlich auch seine Affären. Gut, wenn sie nie da ist, kann man ihm das nicht so wirklich verüben.
Und vielleicht ist es auch wieder gefährliches Halbwissen von mir. Man hat ja viel so Sissi und Franzl Halbwissen. Sie, die Sissi nämlich, hat ja angeblich auch die Spusis, sagen wir es mal so, durchaus mit ausgewählt.
Ja.
Ist das? Stimmt das?
Ja, weiß ich nicht. Also das ist alles Spekulation. Es kursiert, ich sage jetzt nicht Gerücht, weil vielleicht ist es ja keins, aber es kursiert die Annahme, dass der Kaiser Franz Josef mit der Katharina Schratt ein Verhältnis hatte.
Ja.
Die hätte dann die Sissi mit ausgesucht. Tatsache ist, dass man es nicht weiß, ob er mit ihr ein Verhältnis hatte. Es könnte schon sein, er hat sich sehr oft besucht, er ist dann schon in der Früh oft rübergegangen. Kann aber auch zum Frühstück gewesen sein. Tatsache ist, die zwei haben sich sehr gern gehabt, die haben sich sehr geschätzt. Also
zum Frühstück, glaube ich, genau. Ja.
Ja, ich bin halt so. Ich bin halt durch und durch gutgläubig und Romantikerin. Auch wenn man mir das nicht so anmerkt vielleicht. Aber das bin ich. Nein, also es ist nicht bewiesen, dass die zwei ein Verhältnis hatten. Die waren einfach sehr gute Freunde. Vielleicht Freundschaft plus, man weiß es nicht. Eifersüchtig war die Sissi dann tatsächlich schon, was ja auch wieder widersinnig ist. Zuerst bringt sie es zusammen, die zwei, weil ihr Mann so einsam war, weil sie so viel unterwegs war. Sie hatte dann einfach ein besseres Gefühl, weil der Mann halt dann eine Ansprechpartnerin hatte, eine weibliche. Und trotzdem war sie dann eifersüchtig. Also was die für Gedichte geschrieben hat, wo sie dann die Katharina Schratter, also ich weiß nicht, was alles bezeichnet. Also schon sehr ambivalent. Also wie gesagt, ich bin kein Sissi-Fan. Ich betone es gerne nochmal. Kaiser Franz Josef ist für mich außen vor, weil der, klar, wenn sie nie da ist, vielleicht hat er mit der Katharina Schratt ein Verhältnis gehabt, vielleicht nicht, sie war ja verheiratet, dann wäre sie genauso eine Fremdgängerin gewesen. Ja, möglich ist alles, man weiß
halt
es nicht.
Eine andere Zeit und ich glaube, dieser Kaiser, so wie der aufgewachsen ist und auch wie du seinen Charakter vorher beschrieben hast, der war halt ein bisschen ein eigener Typ so, ja. Aber ich glaube dann auch während seines Lebens ist dann eigentlich lauter Schrecklichkeiten danach passiert.
Total.
Also wenn man so richtig happy-peppy war, dann nichts.
Nee, bestimmt, aber
die Sophie
nie.
Ist gestorben, die jüngste Tochter.
Ja.
Dann hat sie der Rudolf selbst aus dem Leben genommen. Und wir erinnern uns an den Mord in Meierling, Selbstmord auch beziehungsweise Doppelmord, weil er hatte dann auch seine Geliebte noch mit in den Tod gerissen.
Angeblich.
Angeblich, aber alles sehr skandalös. Und dann zum Schluss ist ihm auch noch die liebe Gattin ermordet worden.
Und sein Bruder.
Und sein Bruder auch noch. Also, dass der ja dann zum Schluss eher so ein...
Er war sicher schuldig.
Schrulliger Typ.
Ich bin bei dir, er war sicher schuldig. Dennoch werde ich ihn immer in Schutz nehmen, weil ich glaube einfach, dass der... Wie du gesagt hast, dem ist sehr viel widerfahren und er hat aber trotzdem seine Frau geliebt. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Er spricht alles dafür, alles. Und wurde halt wirklich nicht gut von ihr behandelt. Also, ja.
Jetzt ist es aber so, dass er auch, obwohl er, wie du mir mal erzählt hast, selber gar nicht an Geisters unbedingt glaubte,
nein, nicht wirklich,
durchaus seine Erfahrungen gemacht hat mit dem Jenseits schon zu Lebzeiten, ne?
Ja, da hast du recht, Asta. Er soll die weiße Frau gesehen haben, immer wenn ein Todesfall bevorstand. Mhm. Beim Rudolf hat er es gesehen und vor allem dann bei seiner Gattin, bevor sie in Genf ermordet wurde. Ich glaube aber, dass er sich da nicht weiß Gott wie geschreckt hat. Also der war so pragmatisch, dass er sich wahrscheinlich gar nicht viel dabei gedacht hat. Er hat ja eigentlich nicht an Geister geglaubt und somit, ich weiß gar nicht, wie er das eingeordnet hat. Kann man natürlich jetzt nicht mehr sagen.
Okay, also selber war er da offensichtlich wirklich ein Pragmatiker, wenn es um diese Themen geht.
Total.
Nichtsdestotrotz sagt man, dass auch er durchaus an dem einen oder anderen Ort in Wien spukt. Wo beginnen wir denn am besten?
Ja, tut er verstreut seine Seelenreste ganz ordentlich. Also wo beginnen wir? Ja, vielleicht im Burggarten?
Mhm. Beim Kaiserdenkmal.
Beim Kaiserdenkmal. Mhm. Relativ unspektakulär, da wird er gesehen als wie ein Fähnchen im Wind, das er tatsächlich auch manchmal war in manchen Angelegenheiten, wie wir später noch hören werden. Was ich ganz interessant finde, dass er da eben so wie, beschrieben wurde mir, wie so eine Fahne, so ein schwarzer Schleier, der wie eine Fahne, dann wie eine schwarze Schleiergestalt, die wie eine Fahne im Wind weht. Und das finde ich eigentlich recht witzig, muss ich ehrlich sagen.
Und ich habe da auch noch stehen, dass er scheinbar einen zerschlissenen Morgenrock trägt.
Den er ja tatsächlich getragen haben soll,
und,
ja.
Und Pantoffeln,
ja.
Und eher einen leeren Blick. Und es scheint ihn da eine Touristengruppe gesehen zu haben.
Ja, genau, hat also, eine Touristengruppe wahrgenommen. Aber eben mehrere Leute. Du, mir fällt jetzt gerade eine Anekdote ein, darf ich dir erzählen?
Ja, sicher.
Der hat oft, weil er ja sehr sparsam war, wirklich zerschlissene Kleidung angehabt. Mhm. Ja. Und sein Kammerdiener namens Eugen Ketterl, der hat halt dann regelmäßig so die ärgsten Sachen so entsorgt, so unbemerkt, weil er sich dachte, na, Kaiser kann nicht so herumrennen, na, es geht nicht. Und irgendwann hat er dann auch einen Morgenrock entsorgt und der Kaiser hat ja aber gewusst, was er gehabt hat und hat ihn dann gesucht und hat gesagt, ja, Ketterl, was ist denn mit dem Morgenrock passiert? Und der Ketterl hat gesagt, ja, den haben die Motten total aufgefressen, den hätten sie nicht mehr anziehen können. Und der Kaiser dann, ah, so. Und die Knöpfe haben es auch nicht überlassen, die Motten. Also er hat schon gewusst, nicht? Dass die der Kammerdiener entsorgt hat. Aber er war halt sparsam.
Aber das ist ja lustig, dass er genau in dem, quasi in so einer ganz einfachen Aufmachung, ne, so ärmlich fast so.
Er war einfach und ärmlich.
Dass er da, ja, im Burggarten herumschwebt. Dass er da
genau damals spukt. Ja,
also das ist ein Ringstraßenspuk, den ich sehr gern sehen würde, den Kaiser im Morgenrock herumschwebend.
Auch so harmlos irgendwie, gell?
Ja, süß irgendwie.
Fast nett, ja.
Und dann gibt es natürlich, surprise, surprise, einen Spuk in Schönbrunn. Wer hätte das gedacht?
Wundert nicht. Der ist auch ganz interessant, weil ich dazu einen persönlichen Bezug habe, weil ich habe damals ausrecherchiert mit einem Historiker gemeinsam. Wir wussten, dass er sich im Park, im Zoo, getroffen hat mit seiner geliebten Anna Nahovsky. Und wir wussten nur nicht genau wo, das steht auch nirgendwo außer in meinem Buch. Wir haben uns alte Unterlagen angeschaut, wir haben recherchiert, wo es damals schon Bäume gab, die diese Bank uneinsichtig gemacht haben könnte. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Bank nur dort stehen konnte, wo sie steht. Und zwar ist die beim Aufgang zum Tiroler Hof auf der linken Seite neben dem Brillenbär-Gehege, falls dort die Brillenbären noch drinnen sind, man weiß es ja nicht, ob die nicht umgestellt haben. Und da steht eine Bank. Es ist natürlich nicht mehr die Originalbank, ist eh logisch.
Aber der Ort.
Aber der Ort wird ziemlich sicher der Ort sein, wo er sich damals mit der Anna Nahovsky getroffen hat. Und auf der jetzigen Bank ist sogar eine Plakette angebracht, wo drauf steht, im Gedenken an Kaiser Franz Josef und Anna Nahovsky. Gespendet habe diese Plakette ich. Also da steht auch mein Name drauf.
Wow.
Und das haben wir mühselig ausrecherchiert und deswegen habe ich da einfach einen persönlichen Bezug. Und diese Bank wird natürlich von Leuten frequentiert, weil die ist am Aufgang eben ein bisschen steil und da machen sie dann auch Halt. Das ist auch ein schöner Platz, ein sehr idyllischer Platz und da wird er öfter wahrgenommen und zwar in Form von Tabakrauch, also da wird gerochen, er hat ja eine spezielle Marke geraucht.
Hat er eine Pfeife geraucht oder Zigarren?
Ich glaube Zigarren, bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht hat er auch alles Mögliche geraucht und es ist eine spezielle Marke und dieser Geruch wird auch von den Angestellten des Zoos, wird das gerochen, also nicht nur von Besuchern und das ist schon mehrfach, hat er schon die Runde gemacht, dass der Kaiser Franz Josef zu diesem Bankerl zurückkehrt und sich an die schönen Stunden mit der Anna erinnert.
Und ihr habt da bei den Unterlagen auch noch stehen, dass er dann hüstelt. Kein Wunder, wenn
wenn er geraucht hat.
Und scheinbar wieder auch beim Affenhaus gesehen, weil er so Fan von den Affen war.
Ja.
Als goldener Umriss. Und da greife ich jetzt auf die nächste Folge vor, wo es um den Kreisky, den Bruno Kreisky gehen wird. Auch das Kaiserglöckerl hört man und er erschien dort. Wir erzählen jetzt noch nicht so viel, was mit den beiden passiert ist. Aber auch das hat sich in Schönbrunn abgespielt.
Das hat sich in Schönbrunn abgespielt.
Wie spannend. Okay, und ihr habt jetzt gerade, wie du gesagt hast, du hast diese Plakette auf dem Bankerl gespendet. Wie lustig wäre das? Vielleicht auch historisch quasi interessant und nett, gerade für die Fans von den rumspukenden Prominenten in Wien, wenn man so Plaketten überall hätte, wo dann steht, hier spukt.
Ja, genau.
Nicht nur hier wurde geboren oder hier verstarb oder hier hat gelebt.
Das wäre lustig,
so.
Aber ich glaube, da wird die Stadt Wien was dagegen haben.
Naja. Wir könnten sie ja mal anregen.
Die Plakette durfte ich ja nur anbringen, weil ich einfach die Leute gut gekannt habe oder immer noch kenne, die halt durch meinen lieben Historikerfreund, der ja auch die Pressearbeit für den Tiergarten Schönbrunn gemacht hat. Also ich glaube, ansonsten hätte ich das vielleicht nicht gedurft.
Also ich finde die Idee herrlich.
Ich finde die Idee auch
vielleicht
herrlich.
Vielleicht können wir die mal anregen.
Ja, schauen wir mal. Kennt jemand von unseren Zuhörern jemanden, der jemanden kennt?
Der Wien-Tourismus vielleicht. Aber es gibt ja sicher auch genug Touristen, die sich mit diesen Persönlichkeiten und auch durchaus von den Nachleben und den Erscheinungen schon gehört haben. Wäre ganz witzig, wie so eine Karte durch Wien.
Ja, es gibt ja jetzt auch bald, ich darf ein bisschen spoilern, einen Audioguide.
Ein Geister-Audioguide?
Ja, ein Geister-Audioguide. Ja. Aber der wird wahrscheinlich im Oktober oder November, heuer auf jeden Fall soll, ist es noch geplant, erscheinen, ja.
Toll. Du, aber es gibt noch einen weiteren Spuk und da weiß ich, der hat was mit dieser legendären Aussage zu tun.
Ja, genau. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Es war sehr schön, sehr gefreut. Genau. Wieso hat er das gesagt? Das war so ein Höflichkeitsfloskel-Ding.
Genau,
ne?
Also pass auf. Der Kaiser Franz Josef hat ja nicht viel mit Kunst und Kultur am Hut gehabt. Das war ja dann eher die Sissi. Er hat sich da immer ein bisschen nobel zurückgehalten. Er soll sogar mal, also er hat natürlich gewisse Termine wahrnehmen müssen Und er hat, einmal hat ihn das Personal belauscht, wie er über eine Oper gesagt hat, also furchtbar, ich konnte nicht mal schlafen, weil die so geschrien hat auf der Bühne. Also er war da nicht kunstaffin.
Mhm.
Ich glaube, das betraf auch gewisse Gebäude. Er hat sich da nicht sehr viel engagiert, könnte man sagen. Also nicht, dass es ihm wurscht gewesen wäre, aber er hat halt den Geschmack nicht gehabt und es hat ihn auch nicht interessiert. Er hat auch zum Beispiel an Maler gefragt. Der hat halt ein bisschen futuristischer gemalt und hat dann ein Gebäude grün gemalt und der Kaiser soll den Maler gefragt haben, ja, aber wieso ist denn das grün? Das ist doch grau. Und er sagt, aber so sehe ich das. Und der Kaiser soll drauf gesagt haben, no, dann sehen sie es falsch, dann sind sie kein guter Maler.
Wow.
Also er hat keine Vorstellungskraft, er hat diese Kreativität einfach nicht in sich getragen. Muss ja auch nicht, das muss ja nicht jeder haben.
Aber er hat sich ja verlassen auf die Kreativität anderer trotzdem.
Anderer.
Ne? Also
genau,
die ganzen Top-Architekten und wen er da
alle. Und bei der Oper war es ja so, dass es da eine Ausschreibung gab. Und diese Ausschreibung gewonnen haben die beiden Architekten Van der Nüll und Sickert von Sickertsburg. Die waren befreundet auch. Es wird auch gemunkelt, dass sie ein schwules Pärchen waren, weiß man nicht.
Mhm, haben wir schon gehört, ja.
Ja, kursiert dieses Gerücht. Auf jeden Fall haben diese zwei jungen Architekten diese Ausschreibung gewonnen und haben die Oper erbaut. Es war so, dass damals aber die Ringstraße noch etwas höher lag und gegenüber der Oper gab es ja noch dieses riesige Gebäude. Und jetzt hat diese Oper ein bisschen verloren. Und ist sehr bald zum Spott der Wiener geworden, leider.
Weil sie eben vom Niveau her einfach ein bisschen tiefer
runter
stand.
Genau.
Ne? Das hat und ganz dann, komisch ausgeschaut.
Und dann vis-à-vis noch dieser riesige Hof. Ne? Ja, also dieses riesige Gebäude. Nun gut, jetzt ist der halt zum Spott, die Oper zum Spott der Wiener geworden, hat so Spottverse hat es da gegeben. Mhm. Oder man hat sie bezeichnet als versunkene Kiste, als in der Verdauung liegender Elefant. Also wirklich wenig schmeichelhafte Bezeichnungen.
Wiener, ja.
Die Wiener. Und die Architekten hat das sehr gekränkt.
Mhm.
Und das Schlimme war, dass der Kaiser die Architekten nicht in Schutz genommen hat.
Mhm.
Er hat sie selber ausgesucht, er hat die Architektur, die Pläne, er hat das abgezeichnet. Mhm. Die haben nicht irgendwas gemacht. Und er hat sie nachher nicht in Schutz genommen. Das ist einer von den Punkten, die ich mir ein bisschen nachtrage.
Mhm.
Und es kam dann dazu, dass sich der Van der Nüll das Leben genommen hat, tatsächlich aus diesem Grund. Und der Sickert von Sickertsburg ist daraufhin, weil es einfach ein sehr, sehr guter Freund war, schwer erkrankt und ebenfalls relativ bald danach gestorben. Ja, sagt man, ist die Schuld vom Kaiser Franz Josef. Weiß ich nicht, ob man so eins zu eins sagen kann, aber nobel verhalten hat er sich nicht, das muss man sagen. Und weil man ihm das dann zum Vorwurf gemacht hat, hat er gesagt, ich sage gar nichts mehr. Ich sage überhaupt nichts mehr, ich sage nur mehr, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Wow.
Und von daher soll das stammen, auch natürlich als Produkt, der Vorwürfe von seiner Frau, die gesagt hat, du kannst ja nicht so einen Maler sagen, er versteht nichts von der Malerei. Er hat dann einfach gesagt, ich sage nichts mehr, ich sage nicht mehr meine Meinung, ich sage nur mehr dieses Sprüchel, auf das soll es zurückzuführen sein und da wird wohl ein wahrer Kern drinstecken.
Sie kannte diese wirklich traurige Geschichte mit den beiden Architekten. Es klingt ein bisschen nach Liebespaar tatsächlich, wenn dann der eine stirbt und so kurz drauf dann der Späte,
schon, ja.
So, der Zweite so krank wird und so. Anyway, aber dass das damit zu tun hat, wusste sie nicht.
Mhm. Und natürlich spukt er jetzt auch bei der Oper.
Dort spukt er jetzt auch.
Genau, jetzt muss er spuken.
Mhm.
Der Van der Nüll soll in der Oper spuken, hat man schon mehrfach gesehen.
Ja.
Tatsächlich auf den Gängen, ja. Soll immer wieder so Stöße von den Vorstellungen, wo so Flyer halt,
ja.
Soll er immer wieder von den Tischen fegen, sagen die Angestellten.
Spannend.
Was soll der Van der Nüll sein, genau. Und der Kaiser muss jetzt vor der Oper spuken, weil er die Architekten nicht in Schutz genommen hat. Er wird dort wahrgenommen als in Gedanken versunkene Gestalt, die so grübelnd geht, so mit gesenktem Kopf und immer wieder so den Kopf schüttelt, so nach dem Motto, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Und so, ich glaube, er hat es, auch wenn er sich dann auf diesen Spruch reduziert hat, nie wirklich verstanden, warum er dafür jetzt die Schuld tragen soll. Ich glaube, der hat das nicht kapiert.
Mhm.
Der hat diesen Vorwurf nicht ganz verstanden,
fürchte
ich. Dazu war er wieder zu wenig empathisch, obwohl ich anfänglich gesagt habe, er war empathisch. Aber in manchen Bereichen, glaube ich, da hat er einfach nicht verstanden, was man ihm da vorwirft.
Vor allem war es ja, wenn ich das richtig einschätze, keine berechtigte Kritik, sondern eher so was Flapsiges aus der
Bevölkerung. Vielleicht hat er sich da
vielleicht hat er das einfach nicht so ernst genommen.
Genau, er hat das nicht.
Und sie vielleicht aus seinem eigenen Charakter heraus dachte, die ist eh nicht so schlimm.
Genau.
So, oder so.
Er hat es nicht, wie du richtig sagst, er hat es einfach nicht kommentierenswert gehalten, für kommentierenswert gehalten und dass das dann so solche Folgen hat, hat er sicher nicht ahnen können.
Jetzt ist ihm ja zu Lebzeiten sehr viel Schreckliches passiert und im Nachhinein wird auch noch genug herumgespukt, er und auch alle rund um ihn scheinbar. Und da fällt mir wieder ein, dieser Habsburger-Fluch.
Ja,
was ist ihm denn da noch passiert?
Genau,
vielleicht schließen wir mit dem dann ab.
Genau, also es war ja so, dass auch der Kaiser Franz Josef unangenehme Entscheidungen treffen musste. Unter anderem hat er einen Grafen Battani zum Tode verurteilt, der sich einfach den Aufständischen angeschlossen hatte. In diese Zeit zurückversetzt muss man sagen, ja, er hat einen Aufständischen zum Tode verurteilt. Die Mutter dieses ungarischen Grafen war aber zu der Zeit in Wien oder ist extra deswegen nach Wien gekommen, als sie gehört hat, dass ihr Sohn inhaftiert ist und hat den Kaiser halt angefleht, das Urteil rückgängig zu machen. Er hat es nicht getan und daraufhin hat sie ihn verflucht und zwar auf eine Weise, die erschreckend die Ereignisse vorausgenommen hat. Also es sollen alle wichtigen Menschen, die ihm nachfolgen, sollen eines schrecklichen Todes sterben. Ja, sodass die Monarchie letztlich dann den Bach runtergeht. Und mehr oder weniger ist das ja passiert. Also wenn man nämlich bedenkt, dass er nicht nur sein Sohn gestorben ist oder sich das Leben genommen hat, sein direkter Nacherbe und Nachfolger, sondern er hat ja dann aus der Not heraus eben seinen Neffen, den Franz Ferdinand, zum Thronfolger gemacht, den er eh nur mehr mittelmäßig super gefunden hat. Und dann wurde der in Sarajevo erschossen. Und dann eben auch seine Frau und zuerst auch vorher noch seine Tochter, die Sophie. Der Fluch hat einfach gegriffen, das muss man so sagen. Und er war ja auch de facto der letzte richtige Kaiser. Es kam dann noch der Kaiser Karl, aber der hat sehr kurz regiert und ja, da ist nicht mehr viel passiert, muss man sagen. Also es ist ihm jeder weggestorben, der ihm wichtig war und der die Monarchie hätte retten können, weil der Kaiser Karl hat es nicht mehr gekonnt. Ne?
Das Arge ist ja, dieser Graf Battiani, dieser Aufständische, wurde 1849 zum Tode verurteilt. Also da war er erst ein Jahr im Amt und war auch noch sehr, sehr jung. Also da muss er 19 gewesen sein, also 19, diese Entscheidung traf. Das heißt, das hat ihn irgendwie das ganze, ganze Leben und das ganze...
Wenn es so ist.
Gehen wir davon aus, dass es so ist. Ja, und natürlich der Tod von Franz Ferdinand hat dann tatsächlich das Ende der Monarchie.
Eigentlich
und
schon,
den Beginn des Ersten Weltkriegs ausgelöst oder mit verursacht, sagen wir so.
Ja.
Eine Orgelfigur, dieser Franz Josef.
Total.
Aber wie du sagst, mir ist er irgendwie auch sympathisch.
Ja, mir auch.
Und ich mag halt wirklich, ich bin großer Fan der Ringstraße auch.
Mhm.
Und genau, freue mich sehr über diese Innovationen. Und Wien hat als Stadt, als mit ihrer Infrastruktur, mit ihrer Erscheinung, dem Kaiser Franz Josef ganz schön viel zu verdanken in dieser Zeit.
Ja, absolut.
Also, liebe Gabi, wir schauen, wo man singen, maybe in der Oper dieses Mal.
Mhm.
Oder sonst irgendwo. Ihr findet die Informationen zum oder die ganze Geschichte auch von Kaiser Franz Josef in Gabis Buch, nämlich
Die spukenden Habsburger.
Das verlinken wir natürlich, so wie alles andere auch. Und danke für das schöne Gespräch über den Kaiser.
Ja, sehr gerne, liebe Asta.
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Mich ebenso.
Baba.
Baba.
Wo die Geister wohnen. Verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts und den erwähnten Hintergrundinformationen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Krejci-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.